Der am 23. August 1900 in Wien geborene Ernst Krenek gehört zu den Shootingstars unter den Komponisten seiner Generation. Nicht nur, weil er, der damals in Berlin bei Franz Schreker studierte, ab 1921 bei den Donaueschinger Musiktagen mitwirkte, nicht nur, weil ihm die Uraufführung seiner zweiten Sinfonie 1923 in Kassel die Bewunderung des Publikums und Theodor W. Adornos eingebracht hatte, sondern vor allem, weil er 1927 mit seiner Oper Johnny spielt auf ein Bühnenwerk vorlegte, das den Nerv der Zeit traf. Johnny spielt auf war 1926 in Kassel entstanden, im Haus von Emmy und Ernst Rubensohn, einem kunstliebenden Unternehmer-Ehepaar. Entstanden meint allerdings nicht nur die Komposition, sondern ebenso das Libretto, denn wie bei den meisten seiner Bühnenwerke und Liederzyklen betätigte Krenek sich auch hier als ein eigener Textdichter. Nach Kassel hatte Krenek einen Ruf von Paul Becker gelockt, dem Musikschriftsteller, der ab 1925 als Intendant des dortigen Staatstheaters wirkte. Als Beckers musikalischer Assistent professionalisierte sich Krenek vor allem in aufführungspraktischer Hinsicht, aber auch als Dramaturg, der die Programmhefte der Bühne mit einführenden Texten zu versehen hatte oder entsprechende Beiträge im Kasseler Rundfunk verlas, der eben erst seinen Sendebetrieb aufgenommen hatte. Freilich, angesichts eines Lebens, das mehr als 9 Jahrzehnte umfasste, Krenek starb am 22. Dezember 1991 in Palm Springs, erscheint die Kasseler Zeit als Intermezzo. Dennoch hat die 2-3 Jahre an der Fulda wegweisende Bedeutung, denn Kreneks Aufstieg zu einem von Thomas Mann wie Josef Roth geschätzten Feuilletonisten, der für hochkarätige Journale wie die Frankfurter Zeitung arbeitete, wäre ohne das offene Klima im kulturellen Leben Kassels wohl kaum möglich gewesen. Der Komponist Ernst Krenek erfuhr von Seiten der Wissenschaft in den letzten Jahren vielfache Würdigungen, die sich in zahlreichen Dissertationen offenbaren. In den USA zwischen 1943 und 1952 arbeitete Krenek an seiner umfangreichen Autobiografie im Atem der Zeit. Das 4. Kapitel der Memoiren, es umfasst mehr als 100 Rückseiten, ist größtenteils Kassel gewidmet, den Sehenswürdigkeiten der Stadt und ihrem gesellschaftlichen Leben sowie dem beruflichen Umfeld des Autors, seiner Tätigkeit am Preußischen Staatstheater, hauptsächlich dem Komponieren und Dirigieren von Bühnenmusiken. Ernst Krenek im Atem der Zeit, Auszug aus seinem Kassel-Kapitel. Die erste Bühnenmusik, die ich komponierte, war für eine wunderbare Tragödie von Calderon bestimmt, einem jener spanischen Mantel- und Degenstücke des Barockzeitalters, die ich sehr gern mag. Unter anderem schrieb ich ein bemerkenswertes Fugato für 4 Trompeten, das zu einer Gefechtsszene, dem Höhepunkt der ganzen Geschichte, gespielt werden sollte. Es war gut, aber bei den Musikern nicht sehr beliebt, weil es die Anwesenheit aller verfügbaren Trompeter des Orchesters erforderlich machte, und sie zogen eine Bühnenmusik vor, bei der jeweils nur ein Musiker einer Instrumentengruppe nötig war, sodass sie sich abwechseln konnten. Ich sah das ein und komponierte später vernünftigere Arrangements. Schließlich bekam ich so viel Erfahrung, dass in manchen Stücken nicht einmal mehr meine Anwesenheit erforderlich war. Diese erste Musik dirigierte ich natürlich persönlich. Und ich wurde fast wahnsinnig bei dem Versuch, meine Einsätze zu finden, während der Regisseur, der neben mir stand, Pistolenschüsse abfeuerte und mit verschiedenen Apparaten andere kriegsähnliche Geräusche produzierte und Chorsänger mit Hellebarden und wildem Kampfgeschrei hin und her rannten, dabei ständig die Notenpulte in Gefahr brachten und über die Kabel stolperten, die meine 4 Trompeter mit Licht versorgten. Später gewöhnte ich mich an das übliche Durcheinander hinter der Bühne und es gelang mir, gute und sichere Plätzchen für mein Instrumentarium zu finden. Wie es bei mir stets der Fall gewesen ist, so fühlte ich mich auch diesmal anfangs von der fremden Umgebung und den ungewohnten Verhältnissen allgemein abgestoßen und fand sie mehr oder weniger unerträglich. Nach einer Weile aber gefiel mir das Ganze und bald wurde ich ein wenig theaterverrückt. Immer noch finde ich schon den Geruch der Bühne, diese Mischung aus frischer Farbe, frischem Holz, Pappe, Staub und schwachem Parfümduft, sehr aufregend. Er ist sehr kennzeichnend für diese fiktive, törichte und doch so schrecklich ernste Welt, in der provisorisches, Imitationen, Illusionen und fadenscheiniger Unsinn ungeheure symbolische Bedeutung annehmen. künstlerisches Schaffen in einem legitimen Medium wie Musik, Literatur oder Malerei ist natürlich mit dem metaphysischen Gedanken des Erschaffens sehr viel direkter verbunden als das Werk eines Bühnenkünstlers, aber auf spielerische Weise schafft letzterer Realität in einem sehr viel greifbareren Sinne als jeder andere Künstler. Buchstäblich aus dem Nichts bringt er prächtige Paläste, Gärten, Wälder, Berge und Meere hervor, die aufgrund des stillschweigenden Übereinkommens, auf dem das Bühnenspiel beruht, Wirklichkeit sind, nicht nur Kunstbilder, die Wirklichkeit darstellen. Während der Proben ist die Bühne wahrhaftig die Welt im Zustand des Erschaffenwerdens. Die fantastische Unordnung und das Chaos sind faszinierend, es sind die schwindelerregenden Möglichkeiten einer Welt, die in jedem Augenblick alles werden kann, indem man einen toten Holzklotz verschiebt, aus einem unerwarteten Winkel Licht auf die Bühne wirft, die Farbverteilung verändert, die Perücke eines Schauspielers umfrisiert oder ihn anders schminkt. Wer immer Sinn für diesen Zauber hat, kann sich der Faszination, die von diesem erstaunlichen Spiel ausgeht, nicht entziehen. Sie verhexte mich so, dass ich unwillkürlich alle Erscheinungen im Leben und in der Natur wie ein Bühnenbild betrachtete. Ich liebte es, während der Proben im dunklen Zuschauerraum zu sitzen und zu beobachten, wie die Dinge auf der Bühne Gestalt annahmen. Manchmal schien das Chaos überwältigend und hoffnungslos zu sein. Man konnte sich nicht einmal vorstellen, dass das Stück je aufführungsreif werden würde. Aber dann vollbrachten die Bühnenbildner und seine Leute anscheinend Wunder, wobei sie oft bis spät nachts arbeiteten, und wenn wir am nächsten Morgen wieder zur Probe kamen, sah alles anders aus, wunderbar, organisiert und hoffnungsvoll. Das Direktorium des Theaters hatte eine Loge im ersten Rang neben der Bühne, direkt über dem Orchester. Man konnte ausgehen und eingehen, ohne das Publikum zu stören, und das waren ideale Bedingungen, um die Werke als Fachmann wirklich genießen zu können. Ich konnte ohne weiteres meiner Arbeit im Büro nachgehen, mir dann eine bestimmte Szene anschauen, die mich interessierte, hinter die Bühne gehen, plaudern und meinen Spaß haben, eine weitere Szene sehen oder das Orchester beobachten und jederzeit weggehen, wenn ich genug hatte.